Also zwischenzeitlich war es extrem. Da haben wir bestimmt um die 30% über Affiliate-Marketing gemacht. Mittlerweile, dadurch, dass wir Meta immer besser beherrschen und auch verschiedene andere Channels gut beherrschen, im Marketing-Mix ca. 15%.
Stark.
Sehr stark,
auf jeden
Fall. Weil man da aber auch, also das ist das, was die viele Startups nicht erkennen, die halt sagen, das muss auf automatisch funktionieren. Nee, du musst da, das ist wie bei allem, also auch Meta-Advertising funktioniert automatisch, selbst mit einer Agentur nicht. Du musst der Agentur beibringen, was dein Produkt kann, was du willst und du musst da hat, also an UGCs, wie viel mehr bei unserer Agentur bemängeln, muss man sagen, das und unsere Agentur wachsen ja mit uns da rein und das wird immer besser und besser und dasselbe Spiel ist auch Affiliate-Marketing. Du musst Zeit dafür opfern. Das war so ein bisschen mein Part. Ich habe Wochen da reingesteckt, wirklich, wo nichts anderes lief. Also das Tagesgeschäft läuft ja immer mit, gerade wenn du ein kleines Team hast, aber was hauptsächlich der Kanal. Ich wollte diesen Kanal gewinnen.
Lieber Florian, lieber Bethül, sehr schön, dass ihr heute da seid bei uns im Podcast und in einem neuen Setup. Ich glaube, auch jeder, der heute zuschaut, hat es so noch nicht gesehen. Wir haben nochmal umgestellt. Wir waren in der anderen Ecke da drüben, sitzen jetzt hier und wir nehmen natürlich immer noch gerne Vorschläge entgegen, was das Setup angeht, was man sich hier noch so wünscht. Es wird bestimmt auch noch einige Wochen sich verändern. Aber jetzt erstmal schön, dass ihr heute da seid mit B-Job. Und erste Frage wäre auch auf jeden Fall, was wäre denn euer Elevator-Pitch, um euer Produkt auch vorzustellen? Wer braucht es? Wie würdet ihr es mir verkaufen? Warum muss ich morgen Produkte von euch in meinem Leben haben?
Ich sag's mal ganz simpel, Bienenprodukte begleiten mich schon mein ganzes Leben lang und das braucht theoretisch jeder, der auf sein Wohlbefinden achtet, der auf seine Hautgesundheit achtet und einfach natürlich einen Mehrwert haben möchte in seiner Hausapotheke, sei es jetzt Herpes, Pickel, Neurodermitis oder einfach ganz simpel eine Schürfwunde, die man alles mal bekommt.
Was sind Bienenprodukte?
Bienenprodukte, kannst du dir vorstellen, die Biene produziert mehr als nur Honig. Das ist unter anderem Propolis, der Schutz der Bienen. Die kitten den Bienenstock mit Propolis ein, damit die heimkehrenden Bienen desinfiziert werden können. Also wir können uns vorstellen, in einem Bienenstock leben 40.000 Bienen auf engstem Raume und dementsprechend ist aber ein Bienenstock 99,9% steril und das wird Propolis zugeschrieben, wissenschaftlichen Studien zufolge. Und dann gibt es Gelée Royale, das ist der Futter der Bienenkönigin, reich an Vitamin B etc. Gruppen. Also auch ein wahres Bienen-Superfood, sagen wir immer gern. Bienengift, ganz klassisch, das, was quasi im Stachel von der Biene steckt, das können wir auch super, gerade auch was das Thema Skincare betrifft. Und dann haben wir auch noch ganz klassisch Honig, was wir sonst bekommen und auch die Blütenpollen. Aber wir sind spezialisiert auf das Thema Propolis.
War die Idee dann quasi so geboren, dass du gemerkt hast, okay, was Bienenprodukte, Propolis jetzt zum Beispiel bei dir bewirkt und du gleichzeitig aber gesehen hast, es gibt keine coole D2C-Brand dafür und das Thema ist auch noch nicht weit genug verbreitet?
Ich fand es halt sehr interessant. Für mich war Propolis schon immer ein Teil meiner Kindheit. Für mich gab es jeden Morgen, wenn ich zur Schule gegangen bin, einen Teelöffel Propolis. Aber ich selbst kannte es auch nicht für meine Hautgesundheit. Das war tatsächlich irgendwie, haben wir gesagt, Propolis ist ein Thema. Das gibt's hier in Deutschland nicht. Das würden wir gerne make Propolis sexy again. Also so wie du gesagt hast, es gab keine interessante D2C-Brand. Wir haben ein Altbacken-Produkt, was man quasi auch bei Bitterliebe kannte. Die haben etwas ganz Altes, total modern gemacht. Und das war so die Mission, die wir bei uns gesehen haben. Haben dann dementsprechend versucht, ein sehr modernes Design aufzusetzen und auch eine andere Zielgruppe anzusprechen. Aber zurück zur Story, habe dann das Ganze für meine Haut verwendet und ich war baff, was es nach 5 Tagen für ein Ergebnis erzielt hat. Und dieses Ergebnis bekommen viele, viele unserer Kunden heutzutage.
Vielleicht könnt ihr uns noch ein bisschen eure Produktwelt mitnehmen. Mit was ist es gestartet, mit welchem Produkt und wie sieht euer Portfolio jetzt aus? Ich habe mal ein bisschen auf eure Webseite geguckt, da ist ja jetzt einiges zu finden mittlerweile.
Wir sind gestartet mit der Propolis-Tinktur, ganz klassisch. Wir hatten am Anfang 4 Tinkturen mit verschiedenen prozentuellen Stärkungen.
Die trage ich auf die Haut einfach auf.
Zum Beispiel, genau. Kann man aber auch super vermischen. Ich sag mal, Propolis ist so ein Booster für unsere Cremes etc., was wir haben. Okay. Dann kamen im Nachgang die Propolis-Kapseln dazu, Gelée Royale kam hinzu und dann vor circa einem Jahr haben wir einen brutalen Market Fit getroffen mit einer Creme. Das ist unsere Bienengiftsalbe. Gerade perfekt, was das ganze Thema Rücken, Gelenke etc. betrifft. Aber auch unseren Recherchen zufolge, und so wurde sie auch entwickelt, was das ganze Thema Falten betrifft. Bienengift gilt in der Naturheilkunde als natürliches Botox. Und so hat sie uns den totalen Boost gebracht. Und so haben wir uns auch mehr spezialisiert auf das Thema Kosmetika, mehr in Skincare-Richtung und sind aktuell auch an unserer eigenen Skincare dran.
Was ist euer Bestseller mittlerweile? Immer noch die Tinktur?
Nee, die Bienengiftsalbe. Ja, die hat uns Der hat uns einen totalen Boost gegeben. Also das war auch vorher, wir haben ja auch eine Investmentrunde gemacht mit allem drum und dran. Wir waren immer auf Wachstum aus, haben die Profitabilität natürlich nicht aus dem Auge gelassen, haben aber gesagt, wir wollen ja erstmal wachsen. Und es ist immer auch so ein bisschen, klar, wir haben ein stetiges Wachstum gehabt, aber mit der B-Cream ist das durch die Decke gegangen. Wir sind auf einen Schlag von heute auf morgen doppelter Umsatz, profitabel. Hohe Profitabilität, jeder wollte sie haben, wurden überall auch gefeatured, also so, wir haben Rückmeldung bekommen und waren auch mit Drogeriemärkten im Austausch. Das hat jetzt bis jetzt noch nicht geklappt, das ist einfach ein sehr, sehr langer Weg, dorthin zu kommen, sind aber auch im Teleshopping vertreten. Auch dort ist jetzt die B-Cream für diesen Monat platziert.
Und die waren auch total hyped. Also wir haben ihnen nur erzählt, was dieses Produkt macht. Und dann haben sie gesagt, wir brauchen die B-Cream, man könnte sie produzieren. Dann haben die aber auch erst ein bisschen hingehalten und gesagt, erstmal unser Shop, weil es ist halt, du musst dir vorstellen, die war relativ schnell ausverkauft.
War immer ausverkauft.
Und wir sind halt gar nicht davon ausgegangen. Wir hatten erst 1000 Stück produziert, die waren nach 2 Tagen ausverkauft. Und dann hieß es, für 8 Wochen warten wir so, wir können nicht 8 Wochen auf den Umsatz warten. Haben dann wirklich 8 Wochen lang.
Waren 12. Wir haben dann nochmal verzögert 12 Wochen und haben Vorbestellungen angenommen.
Aber am Anfang hieß es 8 Wochen und der längste Kunde hat wirklich 12 Wochen
auf seine Kunden gewartet. Und hat nicht storniert. Ja. Und wir haben PayPal-Fälle bekommen und Galana-Fälle bekommen von den Leuten, die das nicht gerafft haben, dass das eine Vorbestellung ist. Aber die Kunden haben gewartet und wir haben gedacht, was ist denn hier passiert? Wir können es gar nicht glauben. Dann haben wir die nächste Charge, das war die doppelte Menge. Die war dann statt in 3 Tagen, war die dann in 7 Tagen ausverkauft. Und wir so, das gibt's doch nicht. Und dann sind wir immer wieder weiter rein und haben gemerkt, hey, dieses Thema Skincare.
Das freut.
Also wir waren immer so in diesem Thema Wohlbefinden, Immunsystem, so ein bisschen in dem Thema, was können wir dem Körper gut tun, auch von innen. Und das war das erste Thema, wo wir gesagt haben, hey, Cremes, eine eigene Creme rauszubringen und auch die B-Cream, wie die B ist ihr Spitzname, das hat perfekt gematcht mit unseren Kunden und dann haben wir die nächste Creme, haben eine Propolis-Creme rausgebracht, also das, was nicht nur als Booster verwendet, sondern als Creme,
sehr auch durch die Decke. Also es ist auch hier in Deutschland die hochdosierteste Propolis-Creme, die man findet. Das heißt, die ist auch super ergiebig. Schlecht für uns, gut für die Kunden.
Dann eine Lotion, auch durch die Decke gegangen. Das sind wir auch mittlerweile seit 8 Wochen ausverkauft. Es dauert einfach lange. Also das Sourcing-Thema bei Bienenprodukten ist relativ schwierig. Du kriegst es zwar regionaler, aber du hast halt das Riesenproblem, dass du bist angewiesen auf Imkereien. Also wir arbeiten vor allem mit biozertifizierten Imkereien. Eine schonende Gewinnung auch von Bienengift etc., dass da keine Biene was zuschüttet, kein Bienen töten, kein Bienen sterben. Und es ist halt einfach... Wir können jetzt sagen, wir wollen morgen die doppelte Menge. Das dauert einfach Wochen. Und wir haben jetzt viele Imkereien, die eng mit uns zusammenarbeiten, aus Kroatien, Lettland und Co. Und wir sind jetzt an der nächsten Skincare, an Gesichtswasser und so weiter. Also ich habe mich ja damit als Mann nie beschäftigt. Ja. Das ist jetzt so ein Thema.
Total auch.
Unglaublich. Ich hab eine Skincare-Routine mittlerweile. Das glaubt mir ja kein Mensch, aber das ist so... Ich fühle das. Wir haben jetzt letztes Woche Sonntag unsere erste Handseife, eine Seife gelauncht und wir haben 5000 Stück im ersten Monat, haben gedacht, ja, das reicht jetzt erstmal, also so ein bisschen zu wachsen.
Realistisch, ich bin davon ausgegangen, dass wir vielleicht so 200 Stück verkaufen, als wir sind
fast ausverkauft jetzt nach 4-5 Tagen und das ist der Wahnsinn. Also vielleicht auch von Umsatzzahlen gesprochen, wir sind gestartet im 21, korrekt?
Mhm.
21, mit roundabout 200.000 Euro Umsatz rausgegangen. Letztes Jahr dann schon deutlich mehr, also über 2 Millionen. Dieses Jahr perspektivisch 6 bis 8, je nachdem, wie wir jetzt auch den Handel noch für uns gewinnen, könnte es sogar perspektivisch mehr werden.
Aber und rein das, online 6.
Rein online und das ist ein reines, also wir sind rein D2C bis auf HSE, eine kleine Teleshopping-Abkopplung, die natürlich ein bisschen was ausmacht, aber unser Hauptfokus ist Amazon und direkten Shop.
Und das vor allem auch mit 5 MitarbeiterInnen, richtig?
Nee.
Ja doch, jetzt sind wir 5.
Jetzt, ab seit also gestern.
Also seit diesem Monat.
Ach, okay, seit heute quasi, oder?
Gestern, genau. Wir waren ganz einfach, wir haben ein FTI, wir sind zu dritt, wir haben perfekte Strukturen, gute Partner, gute Agenturen, wollen aber jetzt auch sukzessive uns das aufbauen, weil das nicht gesund für das Wachstum ist. Auch der Umsatz ist ja, glaubt uns auch kein Mensch. Und jetzt, wo wir nach Mannheim ziehen nächsten Monat, ist das halt deutlich einfacher. Wir suchen seit langem Mitarbeiter in Landau. Wir kommen aus Landau, aus der Pfalz. Ja. Es ist eine schöne Region, lebenswert ohne Ende. Aber für ein Startup und für Mitarbeitersourcing, vor allem in Kerngebiete wie Affiliate-Marketing oder Performance-Marketing, es wohnen seit einem Dreivierteljahr, es wohnen Mitarbeiter und es bewirbt sich mal jemand und dann vor 1-2 Monaten haben wir Mannheim quasi ausgeschrieben, als für uns klar war, wir gehen nach Mannheim. Ja. Die rennen die Bude ein. Also wir könnten morgen 10 Leute ohne Probleme einstellen, jetzt wollen wir halt nach Mannheim und Stück für Stück quasi aufbauen, weil es auch gesund ist fürs Wachstum. Aber wir hätten nicht, mein Traum war immer aus Landau heraus, wir können ja auch so ein bisschen eine Remote-Story aufbauen. Ganz schwierig, ganz schwierig.
Aber verrückte Geschichte.
Ja.
Ihr habt ja auch ein paar prominente Investoren und unter anderem Judith Williams, Bitterliebe habt ihr schon angesprochen, Jan und André und Head of Marketing, glaube ich,
Mascha Schmidt.
Genau, von SAP.
Ja.
Also kann sich ja auf jeden Fall sehen lassen und jetzt habt ihr auch so ein bisschen darüber gesprochen, klar, über zum einen euer Produktportfolio, wie es gewachsen ist. Kosmetik, da ist ja auch ganz viel Laborarbeit, Recherche,
Zulassungen, was man alles selbst
nicht bewältigen kann, wenn man das Ganze auch jetzt nicht studiert hat und ein Labor hat, wovon ich mal ausgehe, dass ihr das nicht habt. Und zum anderen natürlich auch Teleshopping, habt ihr erwähnt. Das sind ja alles Bereiche, in denen auch eure InvestorInnen bekannt sind. Also Judith Williams, klar, Teleshopping sowieso, aber auch, sie hat ein Riesenimperium, Kosmetikimperium selbst. Inwiefern habt ihr dann auch strategisch von euren Investorinnen da profitiert, dass sie euch vielleicht auch Ressourcen zur Verfügung gestellt haben, jetzt über das Kapital hinaus?
Also
und auch Input.
Ja. Input, ich sag's mal so, die B-Cream, das kam tatsächlich durch unseren Produzenten, der auch Mitgesellschafter bei B-Drop ist.
Ja.
Der hat gesagt, hey, Bienengift, das ist total interessant. Wir haben aber nichtsdestotrotz das Angebot auf die Cura, was quasi Judith Williams mitgehört, zurückgreifen zu können, ist aber aktuell noch nicht vonstatten gewesen. Also wir haben uns noch nicht darauf berufen, wo sie uns, sage ich mal, Türen geöffnet hat, war das ganze Thema HSE. Nichtsdestotrotz musst du als Startup pitchen und beweisen, dass du die Margen hast, weil die, also HSE will extrem hohe Margen haben. Und dann musst du auch beweisen können, dass du kameratauglich bist, dass das irgendwie funktioniert, dass das Produkt an den Mann bringen kannst und generell ob Market-Fit da ist. Und da war dann Judith Williams raus aus der Kommunikation. Und da haben wir uns auch durchgekämpft. Aber nichtdestotrotz, sie unterstützt uns auch als mal, dass wir Start Now Shows, also Start Now ist ihre Beteiligungsgesellschaft.
Ja.
Und da haben wir dann die Möglichkeit, auch mit Bitterliebe zusammen dann mal eine Stunde, anderthalb Stunden gemeinsam auf HSE live zu sein.
Wenn sie mit auf HSE ist, also wir haben Shows alleine und quasi mit ihr und die Shows mit Judith sind halt einfach geisteskrank.
Es gibt richtige Judith-Fans.
Ihr könnt das nicht vorstellen. Merkt man
das auch im Umsatz richtig, wenn sie dabei ist?
Also wir haben mehrere Shows schon. Also ich bin da raus, ich bin da immer behind the scenes. Sie ist quasi das Gesicht der Marke, ist auch so kommuniziert nach außen. Und sie ist ja immer mit einem Moderator trotzdem on set. Ja. Also ist immer ein Zweier oder ein Trio und wenn die Judith mit dabei ist, also es, ihr könnt euch das nicht vorstellen, die schiebt ihr, wenn sie Bock hat und verkaufen will, und das kann sie, weil da ist die par excellence. Und wenn die da reingeht, dann schiebt die dir 4.500, 5.500, 10.000 Produkte in einer Dreiviertelstunde durch.
Also Bitterliebe war das letzte Mal, da haben die ganz frisch angeliefert mit über 3.000 Produkten, waren komplett ausverkauft.
Ja, also nach 20 Minuten wurde Bitterliebe quasi nur noch auf B gezeigt. Ja. Er musste raus, dann kam da zu mir der Jan und dann habe ich gefragt, warum bist du rausgegangen? Ja, ich habe gerade die Info bekommen, ausverkauft, wir können nicht mehr weiterverkaufen, ist vorbei.
Und dann war halt das Thema
du musst halt bedenken, das ist ja auch, wenn man jetzt mal den Warenwert anguckt, das sind immer extra Größen für HSE. Das heißt, das sind immer relativ hoher AOV. Ja. Also wir reden von irgendwie zwischen 50 und 100 Euro, je nach Produkt. Ja. Und wenn die halt da eine Dreiviertelstunde auf Sendung ist, was da an HSE-Umsatz oder auch Umsatz für uns kommt und auch das Feedback bei uns im Shop, wenn sie nur ansatzweise sagt, hey, schaut mal auch bei bdrop.de vorbei, die haben noch mehr Produkte. Also das kann sie mal mit einbauen, weil ja trotzdem immer noch der Käufer, HSE-Käufer bleibt bei HSE. Aber bei uns im Shop, wenn ich dann live in Shopify gehe oder in Analytics gehe, das explodiert. Das ist abartig.
Wir merken es auch auf Amazon.
Dieser Trust von Judith.
Total, auch Amazon. Also wir haben in Amazon noch Platz 1, Platz 2.
Ja, mit unserer Produktkategorien. Also zum Beispiel die B-Cream, die ist auf Amazon unter allen Cremes.
Ja.
Zwischen Platz 1 und 2 switchen wir den ganzen Tag.
Die
Propolis-Creme ist Platz 1 unter der Kategorie Propolis, also der Kategorie. Und das passiert vor allem durch so eine HSE-Ausstrahlung oder dann auch, wenn Judith einfach da Gas gibt. Und das ist natürlich ein Riesenvorteil für uns. Also Judith für das Thema top. Wir können auf das ganze Laborthema und so weiter zurückgreifen. Aber es war halt bis jetzt nicht
notwendig. Wir haben es nicht gebraucht. Also wir haben letztens ein Angebot mal angefragt für unsere Skincare. Aber da können wir jederzeit zurückkommen.
Ja, und können auch natürlich Content schulen. Das ist natürlich ein Riesenvorteil.
Ja, auf jeden Fall.
Aber ja, Bitterliebe hat uns mega, mega einen Push gegeben, was das ganze Thema überhaupt Sourcing angeht, was das ganze Thema, wie gehen die mit Mitarbeitern um, wie haben die den Aufbau gemacht, wann war es intelligent, in Mitarbeiter zu investieren, die hatten ja dieselben Probleme. Das ganze Thema Produktionsplanung, das war ein Riesenthema, durch das Wachstum ist mir ja komplett gebremst worden. Und dann haben wir mit Jan zusammen, der ist da total Profi drin, hat Jan uns einfach an die Hand genommen und gesagt, wir machen das so und so. Und das war natürlich, also weit über das Geld hinaus, was wir geraced haben, war natürlich diesen ganzen Input von einem Startup, der den selben Weg gegangen ist und auch geht. Das war natürlich Jackpot. Also da profitieren wir enorm davon, nach wie vor.
Vielleicht nochmal kurz zum Thema Live-Shopping, finde ich super interessant. Ihr habt gerade gesagt, da gehen auch natürlich sehr große Margen an HSE in dem Fall auch ab. Wie ist da so ein bisschen die Margenstruktur? Weil was man natürlich oft auch vergleicht oder dass viele auch Kundinnen von uns auf uns zukommen und sagen, am Anfang, wenn sie noch nicht auf Amazon zum Beispiel sind, oh, Amazon nimmt sich 15%.
Das ist
aber dann geht man auf andere Marktplätze und merkt, ah, die Marktplätze nehmen aber noch mehr und Amazon wird oft so als irgendwie...
Ja, es ist immer das Negative.
Ja, immer so das Negativbeispiel dargestellt.
Ja, total.
Wie ist das jetzt bei einem HSE? Also ihr habt dann nicht so die Marketingkosten, weil...
Die kaufen ja quasi bei
in der Sendung ein,
ja,
aber wie viel gibt man da ungefähr ab?
Also vielleicht zum Hintergrund, du kannst gleich auf die Margenstruktur gehen. Bei HSE ist ja so klar, du gibst extrem viel ab, hast auch dann das Ganze, dass du auf die ganzen Ressourcen zurückgreifen kannst. Du hast Marketing theoretisch und bekommst irgendwo einen Bekanntheitsgrad. Aber nichtsdestotrotz, da hat auch HSE ja extrem hohe Spendings. Zum Beispiel, ich wurde einen Monat lang gecoacht, wie ich mit den Leuten zu reden habe, etc.
Kostet ja quasi alles HSE ja komplett uns ja nicht sozusagen.
Aber sonst würde ich sagen, das ist schon, also es ist mitunter das Höchste, was wir bis heute abgegeben haben.
Ja, aber immer noch profitabel, aber du wirst nicht mit einem Produkt da reinkommen, wo du einen Faktor 2 hast. Also das macht einfach keinen Sinn, weil von der Marge her das nicht passt. Und du machst immer eine Sonderanfertigung für HSE. HSE will nicht dasselbe Produkt, was du im Onlineshop verkaufst, auch verkaufen. Die sagen zwar, das Produkt als solches ja, aber zumindest in einem anderen Gebinde, anderes Set, damit die einfach auch so ein bisschen Exklusivität da dran haben. Und die Margenstruktur ist trotzdem noch okay, also es bleibt bei uns immer noch was hängen, das ist klar, sonst würden wir es ja nicht machen. Und es ist immer noch so, dass wir auch profitabel den Channel angehen, aber Amazon mit 15%, also ich verstehe immer nicht diese Argumentation. Ich kenne das von vielen Startups, die sagen, warum soll ich auf Amazon verkaufen? Die kriegen 15%. Und sagen, nee, die kriegen auch noch mehr, weil du musst noch PPC machen. Aber es ist immer noch total profitabel, wenn du die Marge nicht für Amazon hast. Also ich sage jetzt mal, ein Kostenumsatzverhältnis von 25%. Wenn du das schon sagst, das ist draufgelegt, dann hast du das falsche Produkt für E-Commerce. Also wo kannst also unsere Customer Acquisition Cost auf Facebook, Google, egal wo, sind deutlich teurer als bei Amazon. Also Amazon ist eigentlich unser mitprofitabelster Kanal.
Ja, ich kann sagen, ist euer profitabelster Kanal.
Und wir sind auch zufrieden. Also immer problematisch, wenn man mal ein Produkt abgelehnt hat. Man hat immer so ein bisschen die Schwierigkeit, das kennt man ja. Aber unterm Strich, das, was wir da, also wir machen ungefähr ein Fünftel Umsatz von unserem Gesamtumsatz über Amazon. Und das ist der profitabelste Umsatz von allem.
Spannend.
Und wir sind froh drum. Also klar, wir kriegen auch nicht den Kunden von Amazon konvertiert in den Shop, auch wenn man es probiert. Das wird sehr schwierig.
Das fragen uns auch immer alle.
Aber das ist auch gar nicht schlimm. Ich baue mir lieber gerne mal was Amazon auf und bin da wieder Top 3 irgendwie in einer gewissen Nischenkategorie und sage dann, die Leute werden schon auch mal gucken, wenn sie zufrieden sind, kaufen sie auch darüber nach. Es gibt die Abo-Funktion bei Amazon, die wir nutzen, wo wir viele Abonnenten haben, also die quasi Wiederkehrer. Also auch wenn man mit den ganzen Resellerboards und so weiter, also mit den ganzen Tools mal rangucken, einfach mal reinguckt und sagt, wenn du die Zahl im Griff hast, reicht es, wenn du einmal morgens ein Reporting anguckst, dann siehst du, was abgeht. Und wenn du einen guten PPC-Manager hinten dran hast, dann wird es auch funktionieren, wenn das Produkt gut genug ist.
Ja, 100%. Also finde ich spannend. Auch da wird uns immer die gleiche Frage gestellt, wie schaffen wir es, die Kunden in den Shop zu konvertieren? Welche Daten bekommen wir? Wo wir auch immer sagen, das entweder der Kunde kauft auf Amazon ein oder im Shop. Irgendwann wechselt er vielleicht auch mal. Bestes Beispiel, was wir auch mal hatten, war eine Nahrungsergänzungsmittel-Brand. Sie haben kein Propolis, aber Nahrungsergänzungsmittel auch in dem Bereich und die gab es 5 Jahre nur auf Amazon und die hatten aber immer schon auf ihren Tiegeln ihre Domain, die hatten sich eine Domain gesichert, hinter der Domain lag aber kein Shop und dann haben wir den Shop online genommen, schon so 2-3 Jahre her, so ein kleiner Shopify-Store, den gibt's auch immer noch und am ersten Tag hatten die über 80 Bestellungen, ohne dass der promoted wurde, nirgends,
nötig,
also keine Google Ads und
halt.
Es waren quasi, es gab schon 5 Jahre gab's die Marke und es waren einfach 80 Leute, die an dem Tag, es müssen ja noch weitaus mehr gewesen sein, aber die quasi, die machen sehr, sehr guten Umsatz auf Amazon, die aber auf die Dosen nur gucken, die Domain sehen und die eingegeben haben. Heißt, da ist natürlich auch viel Umsatz vorher. Weiß man nicht, ob die dann doch wieder zurück auf Amazon gegangen sind, weil sie von da kommen. Aber das darf man halt nicht unterschätzen. So, nur weil du es jetzt nicht aktiv mit Flyern etc. bewirbst, die Leute gucken trotzdem in deinen Shop.
Auch so.
Ja, total.
Und ich bin auch zufrieden.
Was haben die noch für Produkte am Start? Weil jetzt habe ich was Propolis. Also wir hatten auch schon prominente Personen, die bei uns auf Amazon bestellt haben und dann auf unsere anderen Produkte gestoßen sind.
Wer war
es
als letztes?
Janaina.
Zufällig, die hat uns in die Story erwähnt, ohne dass wir eine Kooperation hatten, hat einfach das gepostet und hat gesagt, benutze ich immer für das und das. Und dann, das hat uns jemand auf LinkedIn, hat es mir jemand gepostet, hey, ihr seid bei ihr in der Story. Und ich so, WTF, dann habe ich das gesendet. Und dann sie so, boah, müssen wir anschreiben. So, dann haben wir sie angeschrieben. Jetzt hat die ein schönes Paket von uns bekommen, ob die jetzt was vorstellt oder nicht. Wir fanden es ja, die hat das halt auf Amazon bestellt, weil das der einfachste Weg auch erstmal ist. Ne? Und also ich bin ein Fan von Amazon. Ich würde immer sagen, ein D2C-Startup muss mit auf Amazon präsent sein. Geht gar nicht anders.
Finde ich auch gut, was du gesagt hast. Wenn du es auf Amazon nicht schaffst, profitabel zu sein, dann ist es für dich als D2C-Brand auch überall anders schwer,
definitiv,
um dem mal ein bisschen entgegenzuwirken, ja, dass immer das als ja irgendwie so das der Margengeist Amazon dargestellt wird.
Nee, der Einkauf macht den EBIT. Das war schon immer so. Ja. Wenn man nicht richtig vorne rum richtig einkauft, dann wird das hintenrum immer problematisch. Sei es Amazon, sei es Shop-Apotheke, sei es sonst irgendwo.
Genau, Shop-Apotheke sind wir jetzt seit Monat, anderthalb oder zwei Monate. Also die machen jetzt auch Marketplaces und die fangen jetzt auch alle an. Doc Morris sind wir gerade im Onboarding. Jetzt wurden wir gestern wieder angeschrieben von einem anderen Apothekenverband. Und ich so, okay, was passiert hier gerade? Shop-Apotheke läuft top. Leider haben die noch kein PPC-Management hinten dran. Das sind halt so Themen, wo ich dann sage, gut, jetzt ein WKZ da einzubuchen, ist jetzt mal semi-professionell, ne? Also da wird noch viel, viel mehr gehen, aber es ist ja schön auch zu sehen, dass auch das funktioniert. Ich kenne genug Startups, die bei Otto, Zalando etc. sind, also ich meine, das kennt ihr ja am allerbesten. Das sind schon sehr starke Marketplaces und auch da teilweise wollen die ja 20-25% sogar Provision und dann sage ich, ja, wenn es doch funktioniert, also wenn ich meine Bilanz oder meine BWA reingucke, was an Facebook im Monat geht, denke ich mir, also da ist Amazon doch noch schon ordentlich dagegen, ne?
Ihr macht noch eine andere große Sache und da seid ihr uns auch weit voraus, nämlich ihr macht sehr viel im Bereich Affiliate Marketing. Wie ist das Thema bei euch aufgekommen? Machen ja auch viele D2C-Brands einfach gar nicht.
Ja, kam ein bisschen durch das Thema, man kennt ja die ganzen Gutschein-Publisher und so weiter und also Gutscheinportale, die, das ist nichts anderes wie eigentlich Affiliate, was hinten dran steckt, die oftmals leider nur mit einer Marke arbeiten und dann halt Provisionen einheimsen. Und die kannte ich schon eh und je, also war auch immer so ein Dorn im Auge, immer gesagt, Affiliate, wenn wir das mal machen, geht das raus, wir machen keine Gutschein-Publisher.
Also aber so Best-Deals und
ganz genau, ja, ganz genau. Das finde ich schwierig einfach, weil oftmals ist es ja kein Neukunde, der erbringt, sondern einfach nur ein Kunde, der einen Rabattcode gesucht hat.
Ja,
ne?
Der einfach googelt.
Ja, zum Beispiel B-Shop, Rabatt, oder Snox, Rabatt und ja, dann kommen dann halt die ganzen Publisher und das fand ich immer relativ schwierig, aber ich wusste, dass es ja schon eh und je Affiliate-Marketing gab. Also ich meine, Zanox gab es früher, die wurden ja dann, glaube ich, aufgekauft, auch von Affiliate. Also Affiliate ist so das größte Portal für Affiliate-Marketing und da gibt es ja sehr, sehr große Publisher, also Blogs. Gerade in der Reisebranche ist Affiliate-Marketing ein riesen Ding. Und ich habe mir das immer angeguckt, habe immer abgelehnt, habe gesagt, das macht keinen Sinn, einfach aus dem Grund, weil
wir waren noch zu klein.
Wir waren dann zu klein, die Marke war noch viel zu klein, auch ein Riesenthema, die Marke war zu klein. Und dann haben wir über einen Investor von uns jemand kennengelernt, der vor allem im Reisebereich unterwegs ist und der dort ein Affiliate-Netzwerk, so ein Private-Network aufgebaut hat. Und mit dem habe ich mich ausgetauscht und hat er gefragt, ob wir mal einen Test versuchen, für uns und unsere Community ein Affiliate-Marketing zu integrieren. Da habe ich gesagt, genau, also was ich gerne hätte, wäre, dass Kunden werben Kunden und dafür eine Provision bekommen. Das muss einfach sein. Also so eine Vorstufe von klassischem Affiliate-Marketing. Und das haben wir dann getestet, haben das unseren Kunden vorgestellt. Das ist sehr gut angelaufen. Und dann haben wir angefangen zu sagen, hey, lass uns das Projekt Affiliate-Marketing mal ein bisschen größer spinnen. Das heißt, lass uns mit großen YouTubern reden oder Nischen-YouTuber reden. Lass uns mit Blogs reden, Gesundheit-Blogs. Bei uns ist halt das Thema Gesundheit extrem. Gesundheit-Blogs. Da haben wir festgestellt, dass ganz, ganz viele Seiten wie rtl.de und wie sie alle heißen, dass sie auch alle auf Affiliate zurückgreifen. Zum Beispiel, wenn die einen Bericht über Propolis machen, dann verlinken die unten drunter in der Regel Amazon-Affiliate. Mhm. Aber wenn du die proaktiv anschreibst, sind die offen, weil halt meistens das Affiliate-Geschäft von Amazon sehr dürftig ist. Also die geben nicht so viel Provision. Früher haben die extrem viel Provision gegeben. Damit ist Amazon meines Erachtens auch sehr, sehr groß geworden. Aber wenn du denen quasi eine Perspektive gibst, eine einfache Anmeldung, zu sagen, hey, du kannst hohe Provisionen kriegen, vielleicht eine Lifetime-Komponente mit einbaust, können wir gleich noch drüber reden, dann sind die sehr, sehr offen für so ein Thema, dass sie einfach mal den Link tauschen. Mhm. Und dann konnten wir relativ früh bei rtl.de auch jemand überzeugen, der dann unser Propolis verlinkt hat und die dann gesagt haben, hey, das passt gut. Hättet ihr Lust, eine Excel-Laufen anzufertigen, sagt uns, welche Produkte ihr habt, was für Seiten wir haben und wir tauschen einfach die Links aus. Und dann sind wir da halt voll reingegangen. Und
also sehr viel manuelle Arbeit auch am Anfang.
Viel, sehr viel. Also ich sage es auch immer, wir werden oft gefragt beim Affiliate-Marketing, wie habt ihr das so hinbekommen, dass ihr da, also ja, Affiliate-Marketing ist hochprofitabel. Also da haben wir durchschnittlichen ROAS von zwischen 5 und 7. Also immer, und aber das Problem ist, dass es halt kein Skalierungs-Channel ist. Also du kannst jetzt sagen, hey, das funktioniert wie bei einer Facebook-App.
Ich gebe da mein Budget rein.
Und jetzt gibst du statt 1.000, 3.000, 10.000 am Tag aus, sondern du musst ja quasi, du wächst mit den Affiliates und wie viel Bock die Affiliates haben. Die Affiliates haben keine Lust, wenn sie nicht genug Geld verdienen, weil das ist denen ihr Lohn quasi dafür.
Was würdet ihr sagen, was muss man mindestens als Affiliate bekommen oder wo sagt der Affiliate überhaupt, okay, ja, mache ich, da habe ich Bock drauf.
Also ich denke, mindestens 15% ja. sollte man schon anbieten, was mindestens. Immer sehr attraktiv für die Affiliate-Partner ist, ist, dass man eine Lifetime-Komponente einbaut. Das heißt, wenn du einen Kunden hast, der bereits jetzt durch ihn gekommen ist, dass er in seiner nächsten Bestellung wieder etwas davon bekommt, einfach weil er dann passiv mitverdient und es ihm auch gefällt, dieser Ansatz zu sagen, okay, ich habe jetzt jemanden geworben und mit jeder Bestellung, die er tätigt, bekomme ich noch mehr. Das heißt, ich muss noch mehr Menschen akquirieren, wo ich dann wieder passiv eine Geld verdienen kann.
Eine Beteiligung quasi, so indirekt. Also okay. eine Beteiligung am Unternehmen. Nehmen durch die gebrachten Kunden.
Ja. Aber das Erste, was mir da jetzt auffällt oder einfällt, wie macht man das Ganze organisatorisch? Gerade mit der Lifetime-Komponente. Ich werbe jetzt jemanden, gibt es da gute Tools dafür, wo einfach quasi hinterlegt ist, Romy Riffel hat Kunde XY ja. geworben und die hat jetzt zum 30. Mal eingekauft und ich kriege dann jeden Monat meine Beteiligung, sagen wir, von 15% von dem Kunden ausbezahlt, automatisch.
Wir haben uns, also es war ganz, ganz klar, dass das technische Setup muss 100% stimmen. Wenn der Affiliate einmal das Vertrauen verloren hat, weil das ja. vorbei, weil du bist als Shop so schnell ersetzbar. Angenommen, der hat einen Gesundheitsblock für Gesundheitsthemen. Der findet vielleicht nicht direkt wieder was für Propolis, aber der findet halt für Immunsystemstärken ein Vitamin C-Produkten. Dann bist du ganz schnell weg. Und es gibt viele Firmen, die sind auch sehr, sehr pushy in dem Markt. Also die geben 30% Provision und dann, du musst eine Bindung zu dem Affiliate ja. aufbauen. Deswegen ist das technische Setup ist A und O. Also wir arbeiten mit Selectdo zusammen. Das ist quasi dieses Private Network für Reisen, das mittlerweile mehr Shops als Reisen quasi onboardet hat. Ja. Unter anderem dank uns, der danach voll reingegangen ist. Und dort ist halt quasi alles hinterlegt. Also das ist nicht nur eine Komponente, dass das wir quasi über einen Link tracken können, ob der Verkauf zustande gekommen ist, sondern auch über einen Gutscheincode. Also wir können den Affiliate einen persönlichen Gutscheincode geben, zum Beispiel SNOX10. Mhm. Und jeder, wo diesen Code eingibt, wird auch 100% getrackt. Also selbst wenn die Cookies nicht erlaubt sind oder sonst irgendwas, hast du ein 100% Tracking, weil ja das über einen Code passiert. Und dann haben wir noch so einen IP-Abgleich und so weiter. Also wir haben verschiedene Varianten, dass wir auch den Kauf wirklich nachverfolgen können, dass der Affiliate auch diesen Kauf bekommt. Und der Kunde wird anhand von der E-Mail-Adresse und den Adressdaten dann quasi dem Affiliate zugeordnet. Er kann zwar nicht nachgucken, wer ist bei mir, also es geht allein wegen Datenschutz nicht, aber letztendlich ist es im System drin. Und ja. Wir können natürlich jederzeit aber am System schrauben. Wir können sagen, die Lifetime-Komponente geht nur für 40 Tage statt für Lifetime. Also man kann ja auch spielen und man kann eine kurzfristige Provisionserhöhung machen, weil jeder Affiliate ist ja quasi für uns quasi eine Unit. Und wir können sagen, alles klar, wir geben jetzt dem Affiliate, weil er eine gute Leistung macht, 20%, dann ist er noch motivierter, etwas zu machen. Und ein Newbie kriegt halt nur 10% zum Beispiel. Und die technische Komponente war von Anfang an auch etwas, wo ich gesagt habe, da darf nichts schief gehen. Also ich habe keine Lust darauf, dass ich Dinge provisioniere, die wir selbst gebracht haben. Also was weiß ich, jemand kam über ein Post-View-Tracking quasi, hat er eine Ad von uns gesehen und dann wird der Verkauf zugeordnet, obwohl wir ja quasi dafür verantwortlich sind. Deswegen haben wir da auch bei Selectdo sehr, sehr viel nachprogrammieren lassen. Aber das kommt halt momentan jedem Shop, der dort gelistet ist, zugute.
Jetzt für alle Firmen, die vielleicht gerade zuhören, auch am Beispiel von SNOX mal. Wir machen noch kein Affiliate-Marketing. Wie fangen wir an? Was müssten wir jetzt machen, dass wir Affiliate-Marketing auch bei uns als wirklich profitablen Verkaufskanal onboarden?
Ich würde beginnen mit dem technischen Setup, damit das steht. Dann sind wir da quasi schon mal einen Haken hinten dran machen. Dann würde ich einen Mitarbeiter, zumindest eine Teilzeitkraft, da dran setzen und mit ganz viel Excel-Arbeit quasi Blogs raussuchen. Also zum Beispiel Wettbewerbsfirmen gucken, wo wurden die verlinkt. Oftmals ist, wenn man beispielsweise die Backlinks checkt von verschiedenen anderen Seiten, sieht man relativ viele Links, also im Backlinks-Checker. Und dann sieht man relativ oft, dass es auch Affiliate-Links dahinter sind, die zwar nicht gewertet werden, also die haben für SEO keine Relevanz, aber da ist hinten dran quasi ein Blog oder sonst irgendwas. Und dann geht man an diese Blogbetreiber und schreibt die an und das funktioniert. Also damit haben wir die ersten bestimmt 100 Publisher für uns gewonnen.
In unserem Bereich wären es jetzt vor allem Bekleidung, also Blogs
gibt's ja auch
Bekleidung.
Unfassbar viele.
Ja. Ja, Menschen, die über in den Blog auch über SNOX und so schreiben, gibt es super viele.
Mir fällt jetzt gerade derjenige ein, es gibt aber so Sneaker-Addicted-Blog. Ja. Also da gibt es einen ganz, ganz bekannter und da gibt es ja viele. Ja. Und die verdienen ja hauptsächlich Geld über Affiliate-Marketing. Ganz klassisch. Die tun in Nike-Schuhe oder auch jetzt hier passend zocken und so weiter. Die kommen da rein und das funktioniert einmal frei. Also die haben teilweise ja da Leute dran sitzen, keine Ahnung, 30 Mitarbeiter und so weiter. Und das würde ja nicht funktionieren, wenn nicht die Relevanz da wäre. Und die könnten ja auch immer Werbung verkaufen, aber trotzdem bleiben Sie beim Affiliate-Marketing.
Wie ist da die Response-Rate? Also wenn ich jetzt quasi wirklich mal am Anfang, ich kenne mich da ja noch nicht dann aus, und fange an, die ganzen Blogs anzuschreiben, wie ist da ungefähr die Response-Rate, wo ihr jetzt mir sagen würdet, nee, Romy, das ist aber gut, wie viele die da antworten und dann wirklich auch eure Links integrieren und das in euer Affiliate-Programm reinkommen?
Native Response Rate ist sehr gering, weil sie erstmal immer weil sie viele Anfragen bekommen. Also du musst ein relativ pushy Offer erstmal haben. Ja. Also du musst erstmal reingehen und sagen, immer besser, wenn du eine Marke hast. Also ihr werdet es deutlich einfacher haben, mit Snox da reinzukommen, wie wenn das jetzt noch eine Marke ist, die einfach unbekannt ist. Weil die freuen sich natürlich, weil Marken kennt man, das heißt, verkauft sich auch besser. Und deswegen war es bei uns ja auch ein Extrem, also für uns war es von Anfang an klar, dass wir eine Love-Brand bauen, dass wir quasi die Bee positionieren, als sie steht für das Produkt mit der Marke. Und dann sind auch alle Werbemittel immer die Bee. Die Bee zeigt nach außen, was für Produkte wir haben. Und die Response Rate war bei uns am Anfang relativ gering. Ich würde sagen unter 5% und mittlerweile über 20%, wo wir bei einem Nischenblog auch die, also das geht halt relativ einfach. A, arbeitet Selectu da viel mit. Also die unterstützen auch, versuchen Redakteure rauszufinden und so weiter. Also die Redakteure machen da das Geschäft. Aber wir sind halt auch immer so ein bisschen hinten dran, wenn wir dann merken, alles klar, es steht beim Bericht der Name dabei, dann gehen wir auf die URL und dann machen wir den Namen einmal Vorname, Nachname, Abkürzungen und so weiter in ganz viele Varianten ins BCC und schicken das raus. Und dann klar, ein paar Stück kommen nicht an, ein paar E-Mails, aber oftmals ist eine dabei, die passt und das funktioniert dann meistens einwandfrei.
Heißt, ihr habt dann ein ganz klares Anschreiben, ihr sagt dann auch, hier, so sieht unser Affiliate-Programm aus, so viel, sagt ihr auch direkt die Prozentzahl?
Ja, bis zu und dann schon in Klammer, können über alles reden. Also kommt auch gerne mit dem Offer zu uns, wir können über alles reden.
Wie lange dauert das Onboarding dann? Also von
zu quasi bis das starten kann?
Ja, bis es starten kann ungefähr.
Wenn wir selber gerade mit manuelle Freigaben und so weiter machen, weniger als 5 Minuten. Wenn es einen automatischen Prozess dann quasi ist, wenn wir sagen, der bewirbt sich.
Interessant.
Vielleicht einen Tag, dann ist der ready, dann kann der sofort loslegen.
Okay.
Also klar, Wochenende ausgenommen. Ja. Es gibt immer noch eine manuelle Prüfung, einfach auch, ist der Market Fit da, passt es? Aber in der Regel kannst du ja alles mitnehmen, was ja geht. Also letztendlich bezahlt sich ja keinen Cent dafür, außer wenn er einen Sale macht.
Das kommt Verkauf. Und das ist das Tolle
daran. Das ist das Krasse daran.
Ja. Und wie viel Prozent von eurem Umsatz kommt über Affiliate-Marketing im Monat?
Also zwischenzeitlich war es extrem. Da haben wir bestimmt um die 30% über Affiliate-Marketing gemacht. Mittlerweile dadurch, dass wir Meta immer besser beherrschen und auch verschiedene andere Channels gut beherrschen, im Marketing-Mix ca. 15%.
Aber stark.
Sehr stark,
auf jeden Fall.
Weil man da aber auch, also das ist das, was die viele Startups nicht erkennen, die halt sagen, das muss auf automatisch funktionieren. Nee, du musst da, das ist wie bei allem. Also auch Meta-Advertising funktioniert automatisch, selbst mit einer Agentur nicht. Du musst der Agentur beibringen, was dein Produkt kann, was du willst und du musst da hat, also an UGCs, wie viel mehr bei unserer Agentur bemängeln, wo wir sagen, das und unsere Agentur wachsen ja mit uns da rein und das wird immer besser und besser und dasselbe Spiel ist auch im Affiliate-Marketing. Du musst Zeit dafür opfern. Das war so ein bisschen mein Part. Ich habe Wochen da reingesteckt, wirklich, wo nichts anderes lief. Also das Tagesgeschäft läuft ja immer mit, gerade wenn du ein kleines Team hast, aber was hauptsächlich der Kanal. Ich wollte diesen Kanal gewinnen und danach wollte ich Meta gewinnen.
Wie bist du da drauf gekommen? Also hast du ein großes Vorbild, wo du gesagt hast, die machen das einfach so stark im Affiliate-Marketing, weil es ist jetzt nicht unbedingt the most sexy Verkaufskanal in der deutschen D2C-Branche.
Hast du schon immer damit zu tun gehabt?
Ich habe schon immer damit zu tun gehabt, auch früher gekannt und so weiter, kannte auch diese ganzen Portale, wie sie alle heißen, auch Etsy und so weiter. Und MyDeals war so ein bisschen das Vorbild. Mhm. Also das klingt jetzt ein bisschen absurd, weil es ja mehr so eine Community, die halt reinpostet Links, aber das ganze Geschäft auf MyDeals basiert auf Affiliate-Marketing. Wenn man das mal, und die Community ist halt so krass, dass sie was reinposten und die für Flammen machen die alles sozusagen, aber MyDeals, die Plattform, verdient ja unglaublich viel Geld darüber und da habe ich gemerkt, wie gut das sein kann. Da geht's vielleicht viel um Deals, aber da geht's auch manchmal darum, einfach coole Produkte zu entdecken. Und da habe ich wirklich gemerkt bei MyDeals, ey krass, was machbar ist immer noch in diesem Affiliate-Business, wenn du ein Community hinten dran hast.
Wir haben es ja gemerkt, als mein Bruder unser Manuka und ich da gepostet hatte. Weißt du noch?
Bei MyDeals ist ja durch die Decke gegangen. Wir sind einmal bei MyDeals, haben einen Deal gelandet, Zufall, und durch ihren Bruder. Alter, das ist ja nicht normal. Mhm.
Ich kenne auch eine Person aus der Familie, die dann auch mal erzählt, so irgendwie, wann es am Wandern, schaut jeden Morgen auf MyDeals rein. Und dann war ich so, echt? Und dann haben aber 3-4 Leute, die sagen, ja, ich auch.
Die
kommen jeden Morgen rein.
Das bedeutet ja aber im Umkehrschluss, die haben gerade gar nicht den Bedarf, etwas zu kaufen, weil sie suchen ja nicht explizit ich möchte jetzt irgendwie ein Handy kaufen.
Du willst das Angebot.
Und es ist, manchmal ist das Offer gar nicht so gut, aber das Produkt ist cool und man kriegt Inspiration. Wir werden so überflutet mit Werbeanzeigen, mit allem drum und dran, egal wo wir ja unterwegs sind. Und das Affiliate-Business ist einfach noch ein sehr faires Modell da hinten dran, also für den Shop-Betreiber.
Ja.
Und natürlich auch für den Affiliate, wenn er eine gute Reichweite hat. Aber wir haben es mit Influencer probiert, mit Affiliate. Also wir haben gedacht, das könnten wir ja denen anbieten.
Ja.
Also ich glaube, wir hatten bis heute eine einzige
Interaktion. Es wäre interessant gewesen, hätte man Influencer-Marketing vielleicht vor 5-6 Jahren gehabt, wo es noch bei Barter-Deals war. Ja. Wenn du da eingestiegen wärst mit Affiliate, aber mittlerweile hast du die TKP-Preise durch die Decke gehen.
Ja.
Und dementsprechend
verdienen die halt mehr mit einer Kooperation
wie an so einer als über Beteiligungsthema. Eine Lifetime-Komponente bei Affiliate. Ja.
Wie sieht der Plan für eure nächsten 2 Jahre aus? Viele sagen dann immer direkt Internationalisierung. Ist das bei euch auch ein Thema? Oder sagt ihr, der deutsche Markt ist eigentlich noch so groß? Viele wissen auch noch gar nicht, was Propolis und andere Bienenprodukte alles können, dass ihr erstmal sagt, da ist unser Fokus die nächsten 2-3 Jahre drauf?
Also wir haben gesagt, wir wollen erstmal, bevor wir groß in die Internationalisierung gehen, den Dachraum richtig erobern. Absolut. Es ist ein enorm großer Fit da. Und wir haben es bei Bitterliebe gesehen. Die sind heute noch lange nicht an den Grenzen, was Dachraum betrifft. Und genau das möchten wir. Wir sagen schon immer, seit unserer Investmentrunde, wir sind Bitterliebe 2.0. Und genau das System wollen wir genauso dribbeln und genau hinterhergehen. Und dann, wenn wir groß genug sind und auch viel Manpower hinten dran haben, weil aktuell sind wir nur 5 Mitarbeiter. Und wenn das dann auch gewachsen ist, dann vielleicht irgendwann die Internationalisierung. Aber ein großes Projektthema ist bei uns aktuell Schweiz. Das möchten wir noch angehen. Da möchten wir auch einen Shop mit Schweizer Franken haben. Aber das auch, da brauchen wir Ressourcen, brauchen wir Zeit. Und daher auf jeden Fall erstmal Deutschland richtig gut beherrschen. Den Dachraum.
Das ist es, ja. Dachraum ist groß genug. Also ich glaube.
Ja, gerade was das Thema Propolis und Co. Also wenn ich mal von unserer Zielgruppe spreche, ich kann dir gar nicht sagen, das ist unsere Ziel, weil das so breit ist. Du hast im Teleshopping die 50 plus Leute, dann hast du auf Influencer-Marketing die ganzen Momfluencer, die dann posten, da hast du 20 plus die Leute. Dann wiederum hast du die ganzen Kinder, die 14, 15 auf TikTok sind, wobei auch damit die Altersgruppe komplett anders ist. Aber auch da sind die ganzen pubertierenden Kinder, die für ihre Akne oder ihre Pickel Propolis verwenden. Und dann noch ganz klassisch natürlich fürs Wohlbefinden, um dich selbst zu stärken im Winter und Herbst. Und da kann theoretisch, also unsere Mission ist seit Tag 1, jeder Haushalt braucht eine Propolis-Tinktur. Und solange wir das nicht erreicht haben, ist die Internationalisierung noch lang weit entfernt von uns.
Spannend. Wir fragen immer unsere Podcast-Gästin, was sie dorthin gebracht hat, wo sie heute sind, wenn sie auf eine Charaktereigenschaft sich beschränken müssten. Vielleicht könnt ihr es mal gegenseitig füreinander. Gegenseitig füreinander beantworten.
Du fängst an.
Ich fange an.
Ja.
Dein absoluter Optimismus, das ist etwas, was mir nicht liegt, leider. Also bin optimistisch, aber nicht so wie du. Und das Problem, und man hat gerade in der Startup-Reise extrem große Probleme, das Problem kann noch so groß sein, du kriegst das hin, das so klein zu reden, zu sagen, wir gehen den Weg da durch und es läuft alles gut und auch wenn die Tür fast zugegangen ist, dafür ist eine andere aufgegangen, das ist top. Also Optimismus gerade im Startup in den Gründerjahren, also gerade die letzten 2 Jahre und auch gerade jetzt mit Mannheim, für mich ein Riesenproblem zu sagen, ich muss raus und muss da hinfahren jeden Tag und da habe ich gar keine Lust drauf und du sagst, die Company braucht das und sieht das Positive und dann sagst du mir, warum wir das positiv sehen sollen, danach ist es positiv. Und Optimismus ist etwas, das sollte jeder Gründer haben und das haben viele nicht, weil halt viele Probleme immer da sind und bei mir fällt es schwer und den hast du halt schon immer und für unsere Company war der, sagen auch die Investoren, hör auf deine Frau, sagen die immer, hör auf deine Frau, weil die Frau hat recht und sie bringt es auf den Punkt und ich versuche es halt immer so.
Ja, das ist auch mal sau lustig, vielleicht um da kurz anzugrenzen. Wir jeden Anfang des Monats schreiben unsere Investorengruppe, was der Monatsumsatz wird. Und ich hau dann mal so raus, ja, 500.000 netto. Und dann sagt er, bist du utopisch, es wären 420.000 netto.
Dann ist es weit mehr als
das. Und dann ist 5 Tage kurz bevor der Monat endet, sagt er, ach übrigens, die Zahl haben wir schon erreicht. Mal gucken, wo wir jetzt rauskommen. Und es ist jeden Monat das Gleiche.
Ja, das stimmt.
Und vielleicht zu dir, vielleicht seit Tag 1, das ist auch vielleicht der Grund, warum ich mit ihm gegründet habe, er ist super ehrgeizig. Ich habe selten in meinem Leben so einen ehrgeizig disziplinierten Menschen gesehen. Es gibt so Tage, da sage ich, heute habe ich eigentlich gar keinen Bock zu arbeiten. Dann sagt er, ja, die Company, ne, muss schon weitermachen. Wir können jetzt nicht chillen. Und dann hast du so ein schlechtes Gewissen in dem Moment, dass du sagst, ja, okay, gut, wir arbeiten jetzt. Und dann wird halt gearbeitet. Und auch, dass halt immer bei einem hinten dran bleibt, das ist halt auch dem Ehrgeiz geschuldet. Was erledigt ist, ist erledigt.
So, das ist die Devise. Also wenn du heute in meinen E-Mail-Posteingang guckst oder sowas, da ist ganz wenig. Und jetzt haben wir ja gesprochen, wenn wir fertig sind, dann
gehen erst mal die Mails.
Meine Mails. Und das, ich kann nicht abschalten irgendwie, bevor nicht die Mails abgearbeitet sind, zum größten Teil. Außer manche Dinge müssen halt offen bleiben. Aber es muss erledigt werden.
Was wir halt für uns als Paar auch gelernt haben, für uns gibt es jetzt wahrscheinlich die nächsten Jahre keinen Urlaub. Bei uns gibt es Vacation, so wie wir es ganz klassisch auch von Snorks und Bitterliebe kennen. Mhm. Aber das ist vielleicht der Vorteil als Paar, wenn du gerade als Paar gegründet hast. Für uns ist die Arbeit 24/7 präsent. Wir reden als kurz bevor wir schlafen gehen noch über die nächste HSE-Bestellung oder jetzt als wir hergelaufen sind, ging es um die HSE-Retoure, die wir bekommen haben. Aber wir haben einfach gelernt, als Team miteinander zu arbeiten. Und ich denke, es wäre schwieriger, wäre er nur der Gründer und ich wäre irgendwie in meiner eigenen Welt und würde da arbeiten. Mhm. Wir würden uns komplett auseinanderleben. Deswegen ist es gut, wie es ist.
Ja. Aber das klingt auch nach einer sehr guten Ergänzung.
Auf jeden Fall. Ich bin der Ruhepol und er ist der Extrovertierte und Impulsive. Und es funktioniert. So wie bei Bitter Liebe, sage ich auch. Jan ist der halt sehr ruhig ist und André ist der sehr Impulsive. Ja. Und
das ist. Ich kann mir vorstellen, als wir Bitter Liebe kennengelernt haben, wir waren im Office bei Good Brands, das sind unsere ersten Investoren und mit denen waren wir im Office und haben uns kennengelernt über einen Kontakt. Wir waren ja gar nicht auf Fundraising oder sonst was. Es war Zufall, als wir uns kennengelernt haben. Und dann plötzlich sagen die, André und Jan von Bitterliebe kommen gleich noch rein. Ich guck sie an. Sie wusste gleich, also noch gar nicht, wer kommt denn da jetzt? Und ich so, das ist Bitterliebe. Weißt du, wer Bitterliebe ist? Und dann kommen plötzlich André und Jan in Bade-Schlappen kommen da reingelaufen und sagen, ja, und dann hocken wir uns da hin. Und ich so, Alter. Und dann haben die uns gefragt, was ist euer Ziel? Was ist euer Plan? Und dann ich so, Bitterliebe 2.0, das wäre ein absoluter Traum. Und dann kurz danach haben sie investiert in uns.
Ja, stark. Ja. Ja, vielen Dank, dass ihr heute da wart und auch nach Mannheim gekommen seid. Bald ist es euer täglicher Arbeitsweg. Absolut. Es hat mich sehr gefreut. Ich werde euch genau beobachten. Es ist eine spannende Geschichte und ich glaube, da wird bestimmt noch viel kommen. Und vielen Dank für euren Besuch.
Dankeschön für die Einladung.